Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Es kam dann doch nicht, wie erwartet. Der ZDW-Index für den Monat Mai ist entgegen der allgemeinen Erwartungen leicht gestiegen. Beflügelt das den Aktienmarkt? Mehr dazu gleich. Außerdem gehen wir unter anderem auf die Hauptversammlung bei der Lufthansa ein und werden uns mit einer umstrittenen Industrieansiedlung im Saarland beschäftigen, wo einer chinesischen Batteriezellfabrik der Boden bereitet werden soll, was nicht allen gefällt. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zum Start aber schauen wir uns etwas genauer das Stimmungsbarometer des ZDW an. Bianca von der Au fasst die wesentlichen Erkenntnisse zusammen.
Börsenprofis blicken etwas weniger pessimistisch auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Das ergibt der jüngste Konjunkturindex des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Demnach sind die Konjunkturerwartungen im Mai überraschend gegenüber dem Vormonat gestiegen, um 6,7 Punkte. Sie liegen aber immer noch im negativen Bereich bei minus 34,3 Punkten. Achim Wambach, Leiter des ZEW, nennt als Grund für die negativen Aussichten der Börsianer die erheblichen Corona-Einschränkungen in China. Diese führten dazu, dass die Finanzmarktprofis die dortige Wirtschaftssituation schlechter beurteilten. Sie sähen darin eine schwere Bürde für das zukünftige Wirtschaftswachstum in Deutschland. Insgesamt weisen die Konjunkturerwartungen und die Lagebeurteilung laut ZEW nach wie vor auf eine Verschlechterung der deutschen Wirtschaft in den nächsten 6 Monaten hin.
Bianca von der Au über den ZDW-Index für den Monat Mai. Und damit kommen wir zum Blick auf das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Wie reagieren die Anleger auf diese ZDW-Nachricht? Mit dieser Frage begrüße ich in unserem Börsenstudio Claudia Wehrle. Wie also, Frau Wehrle, sieht es aus? Was sehen Sie beim Blick auf die Anzeigetafel?
Ein Pluszeichen. Der DAX jetzt 1,3% im Plus. Er steigt auf 13.557 Punkte. Auch wenn die Finanzmarktprofis die Lage nicht mehr ganz so pessimistisch bewerten, es ist wirklich erstmal eine gute Nachricht. Die Skepsis bleibt, die Herausforderungen sind hoch. Einfache Lösungen wird es nicht geben. Also kurzum, der DAX kann sich morgen bereits in die Gegenrichtung bewegen.
Oft ist es ja so, sind Aktien gefragt wie heute? Sind es Gold und Staatsanleihen weniger? Ist das heute auch zu beobachten?
Die Umlaufrendite ist gesunken von 0,98 auf 0,91% und für die Feinunze Gold müssen 1.861,80 Dollar gezahlt werden.
Und was tut sich auf dem Devisenmarkt?
Der Euro gibt etwas nach, kostet jetzt 1,0561 Dollar.
Heute gibt es ja wieder eine Vielzahl von Unternehmensnachrichten. Unter anderem findet die Hauptversammlung beim Rüstungskonzern Rheinmetall statt. Gab es von dort Äußerungen mit Folgen für den Aktienkurs?
Gutes kursieren Meldungen über konkrete Pläne. So will Rheinmetall die ersten instant gesetzten Schützenpanzer vom Typ Marder in 3 Wochen liefern können. Von der Ukraine einmal abgesehen, es gäbe genügend Länder, die Interesse an diesen Fahrzeugen haben, so der Vorstandschef von Rheinmetall. Aber wenn wir jetzt den Blick ein bisschen weiten, nicht nur Rheinmetall, auch andere Rüstungskonzerne wie Hensoldt oder Unternehmen, die eine Rüstungssparte haben, wie etwa Airbus, können sich derzeit über eine rege Nachfrage freuen. Askan Eredi sitzt neben mir von der DZ Privatbank. Herr Eredi, hängt denn das alles mit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine zusammen?
Jetzt sicher, was die letzte Belebung angeht bei den Unternehmen bei Rheinmetall. Diese Nachricht wäre natürlich nicht möglich ohne die aktuelle Gegebenheit. Aber wir wissen, dass Deutschland schon lange seine Verpflichtung im Rahmen des NATO-Bündnisses nicht erfüllt, sprich die 2% BIP-Anteil für Investitionen in die Rüstung nicht erreicht hat die letzten Jahre und dass wir hier definitiv auch Nachholbedarf haben, um im Bündnisfall eben auch verteidigungsfähig zu sein. Das ist eben das, was schon länger im Raum steht und so gesehen die Investitionen auch notwendig macht.
Handeln andere Länder ähnlich?
Ja, andere Länder handeln ähnlich, aber auch in ganz Europa ist es mit der Ausgabenbereitschaft nicht so sehr weit her gewesen bislang.
Die Rüstungsindustrie ist ja eine ganz besondere Branche. Der Export ist stark reglementiert, auch weil man verhindern will, dass die produzierte Ware in falsche Hände gerät. Sind denn Aktien von großen Rüstungskonzernen eine gute Geldanlage?
Eine gute Geldanlage Die DZ Privatbank investiert nicht in Rüstung, aber man kann natürlich in diese Aktien investieren. Rheinmetall, hatten wir eben schon genannt, ist eine Aktie, die wahrscheinlich am stärksten profitieren wird vom 100 Milliarden Sondervermögen des Bundes für Neuinvestitionen. Wir haben ansonsten ja auch die Hensoldt-Aktie, ein anderer Spezialist für Wehrtechnik. Ansonsten ist es in Deutschland etwas spärlich gesät. Da muss man schon ins Ausland gucken, um die Unternehmen zu finden, die wirklich sich ausschließlich auf Rüstung konzentrieren.
Denn die Aktien haben ja zuletzt wirklich rasante Kurssprünge gemacht.
So ist das. Rheinmetall ganz zuvorderst, das muss man sagen. Eben weil eben hier auch sehr viel Geld zukünftig investiert werden muss. Und dann gucken wir mal, ob diese Pläne auch alle eingehalten werden, weil das muss natürlich am Ende auch geliefert werden.
Wie sieht es denn mit dem moralischen Aspekt aus? Da wird ja Geld verdient mit Produkten, die Menschen töten.
So ist das. Deswegen hat die DZ Privatbank diese Aktien auf der roten Liste. Dennoch muss jeder für sich selber entscheiden, wie er das einschätzt, wie man damit umgeht und ob man investieren möchte oder nicht. Ich kann das sozusagen nur als moralische Frage der Investorin, dem Investor anheimgeben, sich selber darüber Gedanken zu machen, ob das gut oder schlecht ist. Möglichkeiten gibt es viele und die Aktien sind auch letztlich attraktiv, haben sogar häufig eine gute Dividendenrendite.
Verhilft denn Putins Krieg der Branche zu neuem Ansehen?
In gewisser Weise sieht man das bei uns. Ich glaube, wir hatten einen deutlichen Stimmungsumschwung. Dieses 100-Milliarden-Paket ist ja auch mit einer breiten Zustimmung nicht nur verabschiedet worden im Bundestag, sondern es ist eben auch so, dass es in der Bevölkerung mittlerweile, ich glaube, eine sehr andere Ansicht gibt zu dem Thema als noch vor wenigen Monaten.
Sagt Askan Eredi von der DZ Privatbank. Und noch ein kurzer Blick auf die Kursentwicklung. Aktien von Rheinmetall heute 3,5% im Minus, aber der längerfristige Trend wird damit nicht unterbrochen.
Soweit also eine Einordnung zum Geschäft mit Rüstungsgütern am Beispiel von Rheinmetall aus Anlass der Hauptversammlung des Konzerns. Wir werden gleich noch berichten, auch bei der Lufthansa ist heute Hauptversammlung. Gibt es hier schon ein Echo der Anleger?
Die Lufthansa gehört ja zu den Unternehmen, die von den Folgen der Pandemie in besonderer Weise getroffen waren. Wenn Menschen zu Hause bleiben mussten, wenn viele Länder ihre Grenzen dicht gemacht haben, dann ist der Lufthansa aber auch der Konkurrenz ein großer Teil der Geschäftsgrundlage weggebrochen. Flugzeuge mussten am Boden bleiben. Und jetzt blickt Lufthansa-Chef Carsten Spohr optimistischer nach vorn, hofft, die Corona-Flaute früher als geplant überwunden zu haben. Und Lufthansa-Aktien heute 0,7% im Plus.
Wie erwähnt, es gibt ja heute eine Vielzahl von Unternehmensnachrichten. Greifen wir unter anderem den Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer heraus, der zum Jahresstart gut dasteht. Wie reagieren die Anleger?
Die sind durchaus erfreut. Bayer selbst sieht sich auf Kurs dank des guten Agrargeschäfts. Der Bedarf von Landwirten für Mittel zur Unkrautbekämpfung sei groß. Auch aus der Pharmasparte kommen zum Teil wirklich gute Nachrichten. Da geht es unter anderem um Geschäfte mit rezeptfreien Konsumentenprodukten, also beispielsweise Mittel gegen Allergien oder gegen Erkältungen. Bayer kann auch von Preiserhöhungen profitieren und Aktien im Moment 1,5% im Plus.
Auch ein DAX-Konzern ist der Rückversicherer Münchner Rück, international Munich Re. Wie kommt der neue Quartalsbericht an der Börse an?
Ja, die ukrainischen Staats- und Firmenanleihen mussten abgeschrieben werden. Sie haben seit Kriegsbeginn drastisch an Wert verloren. Die Branche bangt auch um Leasingflugzeuge, die an russische Gesellschaften vermietet wurden. Die könnten für die Leasingfirmen verloren sein. Was Naturkatastrophen und andere Großschäden betrifft, die sind weniger zu Buche geschlagen als ein Jahr zuvor. Die Münchner Rückversicherung hält auch an der Gewinnprognose für das laufende Jahr fest. Die Aktien steigen um 1%.
Apropos Stichwort Prognose. Gestern Abend bereits hat der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler seine Umsatzprognose für dieses Jahr angehoben. Das sind ja stets Nachrichten, die Anleger gerne hören. Heute auch?
Ja, die Aktien 9% im Plus. In einigen Bereichen laufen die Geschäfte wirklich deutlich besser als bisher. Aber auch hier gilt der Kriegsausbruch in der Ukraine, Wirtschaftssanktionen, Probleme bei den Lieferketten. All das hinterlässt auch bei Schaeffler wirklich deutliche Bremsspuren.
Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Vorab war schon bekannt geworden, dass Lufthansa-Chef Carsten Spohr auf der heutigen Hauptversammlung des Konzerns Zuversicht verbreiten würde. Man blicke jetzt gestärkt in die Zukunft, so sein Motto. Doch lässt sich diese Aussage angesichts der Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine noch halten? Folgt nach dem Neustart nach der Pandemie ein Höhenflug oder doch eher ein Bremsmanöver? Brigitte Scholtes hat für uns die Hauptversammlung beobachtet.
Nach 2,5 Stunden war diese Hauptversammlung schon beendet. Von Dauerkrise also war zumindest beim virtuellen Aktionärstreffen wenig zu spüren. Dazu trug sich ja auch der positive Ausblick bei. Die Lufthansa rechnet nun für das laufende Jahr damit, im Schnitt 3/4 ihrer Vorkrisenkapazitäten von 2019 zu erreichen, sagte Vorstandschef Carsten Spohr. Im Sommer sogar schon 90%.
Bereits im kommenden Jahr, 2023, können wir für das gesamte Jahr wieder 95% des Vorkrisenniveaus erreichen. Bislang sind wir von einer Rückkehr zum Vorkrisenniveau bis Mitte dieses Jahrzehntes ausgegangen. Aber angesichts der starken Nachfragedynamik ist es durchaus möglich, dass sich diese Prognose als zu vorsichtig erweist und wir das Vorkrisenniveau früher als geplant erreichen.
Der Asienverkehr aber leidet. Hier sind die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine zu spüren. Denn die Flugzeuge müssen Umwege fliegen. Das Frachtgeschäft aber profitiert auch von der Störung der Lieferketten im Schiffsverkehr, sagte Spohr.
Vor chinesischen Seehäfen werden diese Probleme aktuell sogar noch größer. Güter, die schnell und sicher ankommen müssen, werden daher verstärkt auf Luftfracht umgebucht.
Neben den aktuellen Schwierigkeiten versprach der Lufthansa-Chef, man werde die Umstellung auf mehr Nachhaltigkeit vorantreiben. Das ist auch wegen der hohen Preise für Kerosin angezeigt. Dass das schnell gelingen werde, da sind nicht alle AktionärsvertreterInnen so optimistisch. So meint etwa Henrik Ponzen, Leiter Nachhaltigkeit im Portfolio-Management der Union Investment.
Die Ambition stimmt, aber eben nicht das Tempo. Und hier muss man sehen, ob es in den nächsten Jahren gelingt, neben der richtigen Richtung, der richtigen Ambition, dem richtigen Ziel, eben auch tatsächlich den Weg zu gehen, den es braucht, um die Lufthansa ans Ziel einer glaubwürdigen Transformation und einer klimafreundlichen Flotte zu bringen.
Immerhin kündigte die Lufthansa kurz vor der Hauptversammlung die Bestellung weiterer 17 Großraumflugzeuge bei Boeing an. Jonas Klaas, Luftfahrtexperte der Umweltorganisation Robin Wood, übte auf einer live eingespielten Rede bei der virtuellen Hauptversammlung jedoch grundsätzlich Kritik, dass Luftverkehr überhaupt nachhaltig sein könne. Teuer ist der Umbau in jedem Fall, doch die Kranichlinie hat inzwischen die staatlichen Kredite mit Zinsen zurückgezahlt, bis auf die Staatshilfen aus der Schweiz, die sie noch in diesem Jahr zurückführen will. Doch noch ist der Wirtschaftsstabilisierungsfonds in Deutschland mit gut 14% an der Fluggesellschaft beteiligt. Solange das so ist, darf die Lufthansa eine Dividende nicht ausschütten. Und würde das wegen ihres Verlusts von immer noch gut 2,2 Milliarden Euro im vergangenen Jahr ohnehin nicht tun. Mit der Erholung des Luftverkehrs nimmt aber nun auch der Konsolidierungsdruck zu. Dabei will Lufthansa eine aktive Rolle spielen. Lufthansa-Chef Spohr.
Fluggesellschaften aus starken Heimatmärkten mit einem funktionierenden Geschäftsmodell und einer starken Bilanz kommen gestärkt aus der Corona-Krise, während gleichzeitig die ohnehin Schwachen noch schwächer werden.
Auch da schauen Aktionäre genau hin, so mahnt Ingo Speich, Nachhaltigkeitsexperte der DekaBank.
Das sollte allerdings mit Augenmaß erfolgen und vor allen Dingen muss Lufthansa ihre Aktionäre im Blick behalten, dass dort Wert generiert wird. Also man hat die Chance, sich strategisch zu verstärken, aber es besteht auch natürlich die Gefahr eines riskanten Abenteuers und das wollen wir als Aktionäre nicht sehen.
Übermütig sollte die Lufthansa also trotz der schnelleren Erholung nicht werden.
Brigitte Scholtes über die Hauptversammlung der Lufthansa. Die schnelle Genehmigung von Terminals für Flüssigerdgas könnten doch eine Blaupause für andere Genehmigungsverfahren sein, auf andere wichtige Projekte übertragen werden, so der FDP-Vize Johannes Vogel. Eine Äußerung, die auch schon laut wurde beim Bau der Tesla-Fabrik im Bundesland Brandenburg. Seht, so schnell kann es auch in Deutschland gehen. Genau das wünscht man sich auch im Saarland. Das Tesla-Werk hat man nicht bekommen, wie erhofft. Dafür hat Anke Rehlinger, neue Ministerpräsidentin im Saarland, nun das politische Ziel ausgegeben, dass sich stattdessen die chinesische Batteriezellfabrik S-Volt in dem kleinen Bundesland ansiedelt. Allerdings mitten im Trinkwasserschutzgebiet. Bis gestern konnten die Bürgerinnen und Bürger das Gutachten zur Umweltverträglichkeit und zur Machbarkeit der Ansiedlung studieren. Und schnell formierte sich Widerstand, so unsere Saarland-Korrespondentin Anke Schäfer.
12 unscheinbare Aktenordner stehen auf einem unscheinbaren Regal neben einer blassgrünen Zimmerpflanze in einem Büro im Rathaus Überherrn. Das Gutachten im Rahmen der Bauleitplanung zur Ansiedlung der Batteriezellfabrik der Firma S-Volt auf dem Linzler Feld. Viel Wasser wird diese geplante Fabrik im Jahr verbrauchen. 1 Million Kubikmeter. So kündigen es die Manager an. Zum Vergleich, die gesamte Stadt Saarbrücken brauchte im Jahr 2020 rund 11 Millionen Kubikmeter. Zu klären ist, ob diese große Menge Wasser in dem Trinkwasserschutzgebiet, in dem das Baufeld liegt, problemlos zur Verfügung gestellt werden kann. Auch im Zuge des Klimawandels ist das eine Frage. Blick also auf die Seiten des Gutachtens im Ordner zum Thema Hydrogeologie. Da geht es um Grundwasser und Wasserverbrauch. Unter der Überschrift Aspekte des Klimawandels steht da:
Im Saarland werden Auswirkungen des Klimawandels nicht wie in den benachbarten Bundesländern beobachtet.
Das macht stutzig. Ist das Saarland eine Insel, vom Klimawandel nicht betroffen? Anruf beim Autor des Gutachtens Thomas Wittek, Geschäftsführer der GWW Grundwasser- und Wasserversorgung GmbH. Er sagt, er könne kein Interview geben ohne die Zustimmung seines Auftraggebers, der SHS Strukturholding Saar. Das ist genau die landeseigene Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die die Batteriezellfabrik schlüsselfertig für den chinesischen Investor bauen will. Sie erteilt die Genehmigung zum Interview nicht. Sie verweist auf das Umweltministerium. Von dort steht die Antwort noch aus. Anruf also bei Martin Pusch vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie in Berlin, der sich die saarländische Ansiedlungsplanung angeguckt hat und sich auch mit dem Tesla-Werk in Brandenburg bestens auskennt. Kann es sein, dass Auswirkungen des Klimawandels im Saarland nicht wie in den benachbarten Bundesländern beobachtet werden? Er verweist auf ein Gutachten des saarländischen Umweltministeriums, welches dem Satz in dem Gutachten zur Eswold-Ansiedlung widerspricht. Martin Pusch.
Das vom saarländischen Umweltministerium finanzierte Projekt Klima Saar prognostiziert eine starke Abnahme der Grundwasserneubildung bis zum Jahr 2100 in einer Weise, dass im Jahr 2100 quasi keine Fließgewässer mehr fließen könnten, weil es keinen Wasserüberschuss mehr gäbe. Dies ist also durchaus eines der Szenarien, die möglich sind, das zwar nicht eintreten muss, aber mit dem man durchaus rechnen muss.
Griff zum Ordner auf dem Regal im Rathaus Überherrn zum Thema Artenschutz. Da wird postuliert, dass sich der Grundwasserspiegel infolge des Fabrikbaus unter dem Naturschutzgebiet Warntwald, das unmittelbar an das Baufeld angrenzt, 20 bis 50 Zentimeter absenken könnte. Dies sei jedoch kein Problem, so wird Gutachter Guido Joost vom Planungsbüro Plan Consult Umwelt in der Saarbrücker Zeitung zitiert, weil die Baumwurzeln ohnehin nicht bis ins Grundwasser reichen würden. Siegfried Theobald von der Bürgerinitiative Freunde des Linzlerfelds zieht das in Zweifel.
Ich denke mal, dass die Bäume mit ihren Wurzeln auch in einem feuchten Boden noch genug Feuchtigkeit finden, um einen Sommer zu überstehen, insbesondere die Laubbäume. Aber die sind auch in einem schlechten Zustand. Und da kann es sein, dass auch 30 Zentimeter, die da fehlen, gerade hier den Todesstoß versetzen.
Auch aus Sicht des Berliner Gewässerökologen Martin Pusch könnten die Bäume des Warntwalds in Stress geraten, wenn sich der Grundwasserspiegel absenkt, auch wenn sie die Wurzeln nicht direkt da hineinstrecken.
Waldbäume versorgen sich selbstverständlich nicht nur über das Wasser, das aus dem Niederschlag kommt, sondern auch aus Wasser, das über die Grundwasserleiter zugeführt wird, auch selbst wenn sie die Wurzeln nicht direkt in die Grundwasserleitung hineinstrecken. Die Erfahrungen aus den letzten Jahren zeigen, dass Veränderungen der Wasserverfügbarkeit, insbesondere in den vergangenen Trockenjahren, ja zu erheblichen Absterben von Waldbeständen in benachbarten Bundesländern beispielsweise geführt hat. Davon wird sicher die Waldbestände im Saarland auch nicht auszunehmen sein. Diese werden also auf Trockenstress im Rahmen von Trockenjahren durchaus ähnlich reagieren.
Extrem hoher Wasserbedarf, mögliche Absenkung des Grundwasserspiegels, das könnte also doch mehr Auswirkungen haben als wünschenswert. Die geplante Ansiedlung der Batteriezellfabrik wird dennoch von allen saarländischen Entscheidungsträgern begrüßt. Auch von Anne Üleniva Hoffmann von der SPD, Bürgermeisterin der Gemeinde Überherrn. Sie erwartet Impulse für das Wohnen, für die Infrastruktur. Sie rechnet mit mehr Gewerbesteuereinnahmen, aber nicht nur das.
Einmal geht es natürlich um die Schaffung von Arbeitsplätzen, was hier bei uns in der Region ganz wichtig ist. Ich sehe aber eben auch eine Chance für die schon ansässigen Unternehmen, hieraus Synergieeffekte zu erzielen. Und ich sehe das auch ein Stück weit als möglichen Auslöser für weitere Ansiedlungen. Also das Saarland als Standort für ein Unternehmen, für eine Industrie ist in eine globale Wahrnehmung gerückt durch diese Ansiedlungsentscheidung. Und das kann natürlich auch zur Folge haben, dass noch weitere Unternehmen dann nachfolgen und ins Saarland ansiedeln.
Die Firma Eswold will bis zu 2 Milliarden Euro im Saarland investieren, an 2 Standorten. Während die Fabrik, wie gesagt, in Überherrn entstehen soll, wird im 30 Kilometer entfernten Heusweiler das Eswold Logistikzentrum gebaut, von wo aus die fertigen Batterien verschickt werden. Dort sind die Bauarbeiten bereits in vollem Gange. Insgesamt sollen bis zu 2000 Arbeitsplätze entstehen. Das klingt gut in einer Zeit, in der allein bei Ford in Saarlouis und bei den direkten Zulieferern in nächster Zeit über 6000 Arbeitsplätze verloren gehen könnten. Heiligt der Zweck, Schaffung von Arbeitsplätzen, aber alle Mittel, auch den Bau einer Batteriezellfabrik im Trinkwasserschutzgebiet? Siegfried Theobald von der Bürgerinitiative Freunde des Linzlerfelds sagt, nein, dazu müsse er die Gutachten gar nicht studieren. Und da ginge es auch nicht nur um die Frage der Wasserversorgung.
Wenn man sich diese Flächen ansieht von ihrer Dimension her und das Bauvorhaben, dann wird es eigentlich auch ohne tiefgreifendes Wissen über die Inhalte von Gutachten klar, dass diese Ansiedlung das Gemeindeleben hier gänzlich verändern wird. Ich würde sogar sagen, dass es zerstört wird durch diese massiven Bauten. Wir sind ja in einer Randzone des Verdichtungsraumes, das ist ein Begriff aus dem Landesentwicklungsplan, der überhaupt nicht vorsieht, dass solche Bauten hier überhaupt entstehen dürfen, weil es eben ein Naherholungsraum ist, nicht nur für die Bewohner dieser Orte, sondern auch für die Bewohner des verdichteten Raumes, also des großstädtischen Raumes, gerade auf der Saarschiene zwischen Dillingen und Saarbrücken.
Aktivist Siegfried Theobald im Beitrag von Anke Schäfer über den Streit einer geplanten Industrieansiedlung im Saarland. Und dann ist heute noch ein Spatenstich erfolgt, wichtig für die Region Lausitz, Daniel Mastow berichtet.
Es ist ein Milliardenprojekt, mit dem der Bund in der Lausitz auch den Verlust tausender Industriearbeitsplätze nach dem Ende der Braunkohle kompensieren will. 2024 soll neben dem bestehenden Cottbuser Bahnwerk eine neue Werkhalle mit 2 Gleisen entstehen. Die Bahn will in Cottbus ihre ICE-4-Flotte warten lassen, die modernste Baureihe der Hochgeschwindigkeitszüge. 2 Jahre später soll eine 2. Halle mit 4 Gleisen fertig sein. Die Baukosten für das Projekt belaufen sich auf etwa 1 Milliarde Euro. Rund 1200 neue Jobs sollen bis dahin in Cottbus entstehen. Mit diesem Projekt werde der Strukturwandel in der Lausitz abgefedert, versprach heute Bundeskanzler Olaf Scholz.
Daniel Mastow über das neue Bahnwerk Cottbus. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Mit Jasmin Fahimi steht erstmals eine Frau an der Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Die SPD-Politikerin folgt auf Rainer Hoffmann, der nach 2 Amtsperioden aus Altersgründen beim DGB-Bundeskongress nicht mehr angetreten war.
Der Kölner Stadtanzeiger meint, es sei höchste Zeit für eine Frau. Die Gewerkschaften sind in einer schwierigen Lage. Ihre Mitgliederzahlen sind kontinuierlich gesunken. Zugleich müssen sie, um Mitglieder zu halten und neue zu gewinnen, gute Tarifabschlüsse erzielen und politisch für die Rechte der prekär Beschäftigten kämpfen. Dass mit Jasmin Fahimi erstmals eine Frau an die Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes gewählt worden ist, war überfällig und in Zeiten, in denen oft Frauen in Dienstleistungsbranchen und sozialen Berufen um eine faire Bezahlung kämpfen, ein gutes Signal. Für den DGB ist Fahimi die richtige Chefin zur richtigen Zeit. Ähnlich äußern sich die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Als ehemalige SPD-Generalsekretärin und Staatssekretärin im Arbeits- und Sozialministerium sowie als direkt gewählte Bundestagsabgeordnete ist Fahimi ein politischer Vollprofi. Sie hat das Geschäft von der Pike auf gelernt und ist als Vertraute der früheren Parteichefin Andrea Nahles in der SPD bestens vernetzt. Das unterscheidet sie von ihren Vorgängern und ist gleichzeitig das Kapital, das sie ins neue Amt mitbringt. DGB-Chefs dürfen nur so stark sein, wie es IG Metall und Verdi zulassen. Gut möglich, dass die selbstbewusste Fahimi die aktuelle Schwäche der beiden Einzelgewerkschaften, die mitten im Generationenwechsel stehen, für ihre Position zu nutzen weiß. Die neue Osnabrücker Zeitung spricht von schwierigen Zeiten. Die rasante Transformation der Arbeitswelt, Corona-Krise, Krieg in der Ukraine, gestörte Lieferketten, massive Inflation, eine tiefe Kluft zwischen Arm und Reich. Es sind gewaltige Probleme und Herausforderungen, denen sich die Gewerkschaften und die neue DGB-Chefin Jasmin Fahimi stellen müssen. Fahimi schreckt das nicht. Selbstbewusst und kämpferisch tritt die Sozialdemokratin ihr neues Amt an. Ein Kuschelkurs ist von ihr nicht zu erwarten. Aus Sicht des Handelsblatts müssen Gewerkschaften ihre Rolle neu definieren. Viele Menschen, sagt die designierte DGB-Chefin Jasmin Fahimi, hätten es sich in den zurückliegenden Jahren in einer Wohlfühlblase bequem gemacht. Diese aufzustechen, wird eine der Hauptaufgaben der neuen obersten Gewerkschafterin Deutschlands sein. Dazu gehört aber auch, der eigenen Klientel immer wieder die Grenzen des Machbaren aufzuzeigen. Auch Gewerkschafter werden in den kommenden 4 Jahren die eine oder andere Wohlfühlblase platzen sehen.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Um das Thema Energiesicherheit im Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen geht es gleich in der Sendung Deutschland heute. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.